Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Beim letzten Mal haben wir uns im Bereich Dungeon World mit den Abenteuerfronten beschäftigt, wenn ich mich recht entsinne. Und dann kamen wir auf die Idee, nicht weiter im Regelwerk voranzugehen, sondern uns dann wirklich einmal konkret mit den Dungeon-Startern zu beschäftigen, weil das Konzept gerade auch so gut passt.
Genau, also viele haben ja gefragt, wie sieht eigentlich so ein typisches Dungeon World-Abenteuer aus und warum bringen wir nicht erstmal viele Abenteuerbände raus? Die Antwort ist, Dungeon World wird eigentlich in erster Linie nicht mit Abenteuerbänden bespielt, weil die, wie wir schon oft erwähnt haben, die Moves zu viel Einfluss auf den Verlauf der Story haben, als dass man wirklich mit fertigen Plotlines an Dungeon World herangehen könnte. Stattdessen gibt es eben solche Sachen wie die Dungeon Starter.
Und selbst wenn man so ein vorgefertigtes Abenteuer hat, wie eben die Aschekönigin oder Lichfield oder Dungeon Starter, die ein bisschen länger sind als zwei Seiten, dann sind die Sachen immer noch sehr lückenhaft im besten Sinne des Wortes.
Das heißt, ist offen.
Nee, sehr gut, ist ein besseres Wort als lückenhaft, das stimmt, ja. Es ist also vielmehr ein schönes Gerüst, worüber man dann sein Abenteuer bauen kann. Die Idee zu diesen Dungeon Startern hatte übrigens Marshall Miller. Und den Dungeon Starter, den wir heute besprechen, das ist die Stadt der Säulen von Mark Tygart. Marshall Miller hat das Ganze sich ausgedacht. Das sind, glaube ich, die ersten 8 Dungeon Starter innerhalb unseres Heftchens hier. Und Mark Tygart hat das Ganze dann wirklich ohne Ende rausgehauen. Also der hat so viele von diesen Dungeon-Startern geschrieben, das ist wahnsinnig irre. Und da sind unglaublich viele kreative Ideen dabei, weil das ist ein bisschen wie so ein Beyond-the-Wall-Abenteuer, finde ich. Also man haut dann da doch schon viele Ideen auch raus in einen so einen Starter.
Ja. Marshall Miller übrigens kennt ihr vielleicht aus dem Rollenspiel The Warren?
Oh, stimmt, mit den Hasen.
Ja. Das Hase-Rollenspiel, so Watership Down oder meets Peter Rabbit meets Rollenspiel.
Wenn ich mich da recht entsinne, war das ganz cool. Du hast die Hasen, die lernen dann, also diese Community, du spielst so eine ganze Hasen-Community über mehrere Generationen und die können dann Fertigkeiten lernen, aber auch wieder verlernen.
Weil es wenn
das,
Hasen.
Ja. Genau, weil das nicht weitergegeben wird. Das ist, ja. Das fand ich ganz interessant. Aber das führt uns hier ein bisschen weit weg.
Genau, also kluge Köpfe dahinter, die haben sich was dabei gedacht. Was haben sie sich dabei gedacht? Also, ein Dungeon Starter, wie er ihn entworfen hat, ist im Grunde, wir würden es vielleicht One-Page-Abenteuer nennen oder so. Also, beim Winter-OPC haben wir im Grunde in unserer Community auch schon ganz ähnliche Versionen gebastelt, habe ich den Eindruck. Es ist im Grunde ein Abenteuer auf einer Doppelseite skizziert, mit allen Bausteinen, die man im Laufe des Abends braucht, um daraus was zu machen.
Genau, wir haben so einen klassischen Start, mehr oder weniger, der funktioniert ja bei Dungeon World meistens über Fragen. Dann so eine Beschreibung der Örtlichkeit, also was für Eindrücke man da hat. Dann Monster, magische Gegenstände, wenn die irgendwie auftauchen.
Customisierte Spielzüge, selbst genau. Maßgeschneiderte Spielzüge, die auf diese Abenteuer passen und das idealerweise irgendwie voranbringen.
Genau, das ist sozusagen die Besonderheit dann immer bei Dungeon World. Also, wenn man die Goblin-Höhlen betritt, würfle plus Intelligenz, um dich in dem Labyrinth irgendwie auszukennen oder sowas. Interessanterweise startet das Ganze aber mit einem Rückgriff auf das Regelwerk. Sprich, wir haben Agendas, Ziele und die Dungeon-Spielzüge, die du dann hast als Spielleiter.
Und die sind aber bei jedem Dungeon-Starter identisch. Das sind die aus dem Regelwerk und die stehen nur noch mal als Handreichung auf diesem Zettel jeweils mit drauf. Also bei jedem Dungeon Starter stehen links eben diese 3 Spielleiter-Werkzeuge, damit ich die immer vor Augen habe und wenn ich ins Stocken gerate, eben mich daran festhalte.
Der interessante Teil, den ich mich da immer gefragt habe, war eigentlich, nachdem ich so ein Ding gelesen habe, reicht das eigentlich für so einen Spielabend? Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Und ich habe noch nie so einen Dungeon Starter benutzt. Stefan hat allerdings den wir gleich besprechen, nämlich die Stadt der Säulen, auch schon mal gespielleitet. Und ich war da immer so ein bisschen skeptisch. Ich erinnere mich zum Beispiel an, wie hießen die bei Savage Worlds nochmal, diese kurzen Sachen?
Starter oder so?
Savage Tales waren das.
Ah ja.
Genau, das waren die Savage Tales. Also bei Savage Worlds gab es ja die sogenannten Savage Tales, die waren sehr kurz und da hatte ich auch manchmal den Eindruck, das ist mir ein bisschen zu wenig. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Dungeon Starter ein bisschen mehr Material liefern, aber trotzdem, reicht das für einen so einen Spielabend?
Also wir haben gesagt, wie gesagt, die Stadt der Säulen gespielt. Es war für uns alle, glaube ich, es war für die meisten von uns war es das erste Mal Dungeon World, also auch sehr unvoreingenommen. Also ich als Spielleiter habe festgestellt, das sieht wenig aus, aber es reicht. Und zwar aus dem Grund, dass man es nicht als einzelnes Abenteuer betrachten muss, sondern dass man es immer im Zusammenspiel mit dem, was das Grundregelwerk hergibt, betrachten muss. Denn da haben ja schon diverse Klassen und Spielertipps und Regeln haben ja schon Elemente, die mir beim Worldbuilding helfen, die mir beim Abenteuerbauen helfen. Und man kann diese Dungeon Starter eher als eine Erweiterung an zusätzlichen Pfeilern für dieses System verstehen, als ein eigenständiges Produkt, würde ich sagen.
Nun ist das aber so, dass ich zum Beispiel jetzt hier bei der Stadt der Säulen keine Stadtkarte oder sowas habe. Also ich habe auch von den Örtlichkeiten ist ja relativ wenig vorhanden innerhalb des Dungeon Starters. Es gibt zwar diesen Steingarten, aber ansonsten ist da ja relativ wenig. Wie leitet man denn das Ganze?
Die erste Regel, die man sich im Kopf behalten muss, ist, das ist ein Dungeon Starter, kein Abenteuerstarter. Das heißt, die Stadt der Säulen, alles, was da passiert, behandle ich wie einen großen Dungeon. Der kann auch oberirdisch sein. Es kann eben die Wüste sein, die Stadt und dann eben das Umland oder so. Aber ich behandle es wie ein Dungeon. Daher sind auch links die Dungeon-Spielzüge, die mir eben sagen, was ich tun kann. Ob ich jetzt eine Fraktion einführen soll, ob ich sie umkehren lassen muss, ob ich die Umgebung verändere und so weiter. Und sehr viel kommt eben implizit rein. Zum Beispiel der maßgeschneiderte Spielzug für die Stadt der Säulen ist, wenn du in der Stadt Shi, das ist diese Wüstenstadt, einen Gelehrten nach der verschollenen Stadt Omanu, die Stadt der Säulen, befragst. Das heißt, wir werden irgendwo Gelehrte haben in der Stadt.
Außerdem ergeben sich natürlich dann durch die Dinge, die der Gelehrte dann sagt, neue Einzelheiten. Sprich, es gibt dann Ghule in der besagten Stadt, es gibt Legenden über besondere magische Gegenstände, die man vorher finden kann, die dann helfen, Probleme in der Stadt dann zu lösen.
Ja, genau. Und bei mir war es zum Beispiel, in unserer Runde war es so, dass dann klar war, dass in dieser Wüstenstadt, die so eine Karawanenstadt ist das, gibt es eine Schule. Da müssen die Gelehrten ja sein. Und offensichtlich, der Spielzug will, dass man 20 Münzen bezahlt, um die Gelehrten zu befragen. Das heißt, es ist ein abgeschlossener Bereich von hochgeachteten Leuten. In meinem Fall war das dann ein, glaube ich, ein elfischer Gelehrter, der so einen Garten hatte, wo er mit Schülern sich umgab und wo er dann an seinem Springbrunnen irgendwie weise Dinge von sich gab. Mhm. Das hat man dann also schon mal. Und da weiß man, es gibt die Wüste und da drin liegt irgendwie die Stadt der Säulen. Und drumherum ist die Stadt, wo man Sachen einkaufen kann oder sich umschauen kann. Und da erstmal reicht das dann. Der Rest improvisiert sich dann.
Okay, schauen wir uns die Stadt der Säulen nochmal konkreter an. Also was das so für ein Gefühl hat, was das für ein Setting ist, wo man spielt. Wir haben ja jetzt schon angedeutet, Wüstenumgebung, Stadt der Säulen klingt so ein bisschen nach, ich glaube, es war eine von Lovecrafts Traumlandegeschichten oder sowas.
Ich glaube, Irem heißt sie eigentlich.
Irem heißt sie, genau.
Mark Tigert hat mehrere Lovecraft-Anspielungen in seinen Geschichten. Man kann also einen ganzen Mythos-Course Dungeon World-Style machen.
Das stimmt, ja. Einige sogar sehr konkret. Aber hier haben wir dann eigentlich noch so einen anderen Bereich, nämlich den unvergessenen Ray Harryhausen mit, ja, so die Argonauten müsste es, glaube ich, gewesen sein, mit der Medusa. Und auch hier haben wir eine Gorgone, die innerhalb der Stadt der Säulen lebt. Ja, aber wie startet das Ganze denn? Also, wie bringe ich die Stadt der Säulen sozusagen ins Spiel rein?
Klassischerweise beginnt man, indem man überlegt, wo startet man. Man kann bei Dungeon World ja an verschiedenen Orten des Abenteuers beginnen. Theoretisch könnten wir direkt bei der Gorgone in ihrem Labyrinth beginnen, wenn wir das wollen würden. Dann würden wir einiges überspringen, was dieser Dungeon Starter uns bietet. Oder eben, wir treffen erst auf sie und müssen dann zurück. Aber eigentlich, wenn wir eben von diesem Spielzug ausgehen, von der die Stadt Shi erwähnt wird, gehen wir davon aus, ihr kommt gerade in der Karawanenstadt Shi an, am Rande der Wüste. Und irgendwo hier in der Umgebung soll sich die Stadt der Säule aufhalten. Und dazu haben wir dann eben verschiedene Fragen, 6 an der Zahl, die wir den Spielern stellen können. Wir können das machen, dass wir der ganzen Gruppe die Frage stellen und man sich eben auf eine Antwort einigt. Das habe ich zum Teil gemacht, zum Teil habe ich aber auch einzelne Fragen an einzelne Charaktere gestellt. Zum Beispiel, ich meine, wir hatten einen Krieger dabei, einen Kämpfer. Und der bekam dann die Frage, wofür suchst du einen Gorgonenkopf?
Das ist eine sehr gute Frage.
So, der hatte dann irgendwie die Idee, oh nee, ist ein Barbar. Der Barbar suchte den Gorgonenkopf und der konnte erst nach Hause zurückkehren, wenn er dieses Beweis hatte, dieses Monster irgendwie getötet zu haben. Oder die brauchten das, um ihren feindlichen Stamm zu versteinern. Irgendwas sowas in dieser Art. Also der Barbar kam mit ins Abenteuer, weil er den Kopf der Gorgone haben wollte. Dann hatten wir, ich glaube, einen Magier. Der hatte dann die Frage, wo habt ihr von Omanu, der Stadt der Säulen, erfahren? Das war dann die Frage, die habe ich nur an den Magier gestellt. Und da ging es um alte Bücher, die er irgendwie gelesen hatte. Da habe ich dann Verknüpfungen vorgeschlagen mit diesem Gelehrten, den ich bereits überlegt hatte für die Stadt. Also das ist ein alter Rivale irgendwie, der hat sich hier niedergelassen. Und der wüsste vielleicht mehr. Wir müssen mal gucken, ob der Die hatten so eine gemeinsame Geschichte, kam dann raus. Ja, die hatten zusammen an der Akademie studiert, aber mochten sich nicht wirklich. Und jetzt muss er eben ihn doch fragen, obwohl er, also die eigentlich alte Rivalen sind. So.
Oh nein, die Schande.
Ja,
die Schande.
Also auch schon ein Überschlag. Ja. Und so weiter. Da können andere Fragen noch. Wieso glaubt ihr, dass dort eine Gorgone lebt in der Stadt der Säulen? Wie viel Zeit habt ihr in der Wüste verbracht, die man Albirma trug, das Meer ohne Spuren nennt? Da hat man auch schon wieder Locations, alles auf die Karte einzeichnen. Weshalb fürchten die Bewohner von Shi die Wüste? Und wer von euch verehrt Hamia, die Beschützerin? Das ist eine spezielle Gottheit, die für dieses Abenteuer noch reingebracht wird. Und da erfahren die dann auch noch etwas über das religiöse Leben und über den Hintergrund dieser Stadt der Säulen. Denn, das erfahren wir dann, wenn wir das hier einbauen, früher war die Stadt der Säulen eben eine große, prächtige Stadt. Aber es ist eben ein Schrecken über sie gekommen und die Stadt ist gefallen. Und nur diese eine Prinzessin ist von dort entkommen, durch die Wüste. Und dann hat man doch schon so eine Hintergrundgeschichte.
Ich glaube, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, und das war auch ein Bereich, den wir damals in unserer allerersten Dungeon World-Runde da hatten, das war eben diese Welt zu entdecken. Also, dass du wirklich mit Hilfe von diesen paar Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, mit diesen paar Notizen, mit den Glaubensgrundsätzen der Göttin, entwickelt sich relativ schnell so ein schönes kleines Konzept, was aber nicht komplett geschlossen ist. Was immer noch offen ist für weitere Ideen, die durch die Spieler oder durch den Spielleiter nach dem Spielabend noch reinkommen.
Vor allem Spielleiter habe ich bemerkt beim Spielleiten, es ist ganz wichtig, diese Lücken zu haben. Das habe ich erst wirklich gemerkt, als ich, also die Dungeon Starter sind sehr gut, um als Spielleiter mal zu spüren, warum es wichtig ist, Lücken zu haben in der Vorbereitung. Zum Beispiel waren sie dann in diesem Garten und haben dann den Gelehrten befragt. Aber ihre Würfe waren, erstens waren sie misstrauisch bereits und haben dann noch irgendwie Würfe daneben geworfen oder es wollten was herausfinden. Das heißt, ich war plötzlich in Situation, ich musste hard moves machen, also harte Spielzüge. Mhm. Musste also irgendwie die Situation eskalieren lassen oder verschlimmern und musste ihnen noch mehr Informationen füttern. Was macht man als Spielleiter? Man sagt, ja, der ist eigentlich schon tot, der sitzt nur als Mumie hier und eigentlich ist er nicht der Strippenzieher, sondern also seine Schüler leiten dieses Ding hier und die haben düstere Absichten. Dann ein Blick auf die zweite Seite des Starter, wo dann die Ghule als Monster dargestellt wird. Ghule als Wüstendämonen und weniger als die Untoten, sondern mehr so gestaltwandelnde Dämonen. Und dann, ja, diese Schüler sind eigentlich alle Ghule. Die leben hier in der Stadt. Und die sind ja überall, und ihr seid jetzt mittendrin in diesem von einer großen Mauer umgebenden Garten mit den Ghulen, die euch jetzt auf die Schliche kommen.
Da könnte unangenehm sein.
Es wurde unangenehm. Es wurde richtig gut. Plötzlich gab es dann einen ganz tollen Kampf in diesem Garten von gegen plötzlich die Ghule. Das war so nicht geplant. Das steht hier auch nirgendwo. Aber es ist das, was sich eben aus den Bausteinen, die man hat, ergibt, wenn man gezwungen wird, sie zu benutzen.
Ich glaube, das deckt sich ebenfalls mit den magischen Gegenständen, die man dann hier findet. Also, die sind ja tatsächlich dann auch sehr nützlich, um das Problem der Gorgone zu lösen. Sprich, es gibt die Königsklinge, die es dir erlaubt, jemanden sofort zu enthaupten, wenn du einen Wurf von 10 oder mehr hast. Oder auch der Mantel, der farblose Mantel war es, meine ich, der dich dann verbirgt vor den Augen von Kreaturen.
Also die magischen Gegenstände sind sehr, sehr stark auf das Abenteuer hinzugeschnitten. Es ist ein Helm mit einem Rauchquarzvisier, der mich vor dem Blick der Gorgone schützen kann. Zum Beispiel, ja, dass das Schwert ist, wenn ich haul und steche mit einem 10+, enthaupte ich sofort meinen Gegner. Das ist immens stark. Das ist auch typisch Dungeon World. Es wird sich keine Mühe geben, balancierte oder abgestimmte oder Items zu machen, die bloß nicht zu mächtig sind, sondern das Ding passt gut in die Story, das kann einiges, also werfen wir es den Spielern hin. Wenn wir merken, es macht Probleme, können wir immer noch sie in Probleme bringen, weil wir ständig Hard Moves machen müssen.
Dann das stimmt.
Und sei das Ding dann verflucht, jemand anderes will es haben oder alle sehen dich jetzt plötzlich als König an und du musst von 0 auf 100 plötzlich Regierungspflichten erfüllen. Irgendwas. Die wird schon was einfallen. Gib den Leuten was, mit denen sie spielen können und man selber bekommt Hilfestellung dadurch von den wilden Ideen, die dir damit so einfallen.
Und das ist auch bei anderen Dungeon-Startern so. Also da sind immer wieder Gegenstände bei, die nützlich für das Abenteuer sind oder die interessant sind oder die eben eine eigene Story in sich tragen.
Die Eindrücke, wollten noch über genau. Die Eindrücke sprechen. Die sind sozusagen meine stimmungsmachenden Beschreibungsvignetten, die ich habe.
Wie sieht denn die Stadt der Säulen aus? Also was für einen Eindruck erweckt denn die Stadt der Säulen?
Also wir wissen auf jeden Fall, das Erste, was auf der Liste steht, ist brütende Hitze. Das ist auch ungefähr der Reihenfolge nach gemacht. Das heißt, wenn ich mich grob an die Reihenfolge halte, habe ich auch so einen gewissen Fortschritt. Dort gibt es mehr Sorten von Sand, als ihr euch je vorstellen konntet. Pulverig, verkrustet oder rau wie Mäusezähne. Wie die Schatten von Aasvögeln, die über den Dünen langsam ihre Kreise ziehen. Und da kommen wir jetzt, das merkt man schon, jetzt kommen wir hier in die Wüste. Durst, der euch wie ein unerbittlicher Feind verfolgt. Und es gibt allerhöchstens einen maßvollen Schluck aus einem Tonkrug zur Erfrischung. Wir bekommen ein Wüstenfeeling hier. Wir wissen, okay, das wissen aber auch gleichzeitig, dass die Gegend lebensfeindlich ist. Und wie gesagt, wenn ich hier eine Reise unternehme, zum Beispiel eine gefährliche, und die Leute verhauen ihre Würfe, dass ich dann wahrscheinlich das Verdursten eine wirkliche Gefahr ist in diesem Dungeon.
Das kommt mir auch genauso vor, dass es eben Szenen einer Reise sind. Von dem Wechseln des Klimas, dass es plötzlich eben diese schreckliche Hitze ist, Sand, der dann dominiert, dann später der Durst, dann endlich ein Schluck aus dem Tonkrug, allerdings auch nur maßvoll, weil wir haben nicht viel Wasser. Es geht dann weiter, die Abenddämmerung, die sengende Sonne endlich verschwinden lässt und uns ein wenig aufatmen lässt. Und schließlich dann die merkwürdigen steinernen Mauerreste, die Säulen, die überall herumstehen, die Ruinen der einst großen Stadt.
Aber ein paar dazwischen haben mich dann, ich erzähle es gerne mal aus dem Live-Spiel.
Ja, gerne.
Haben mich inspiriert, weil auf dem Weg von der Stadt dann zur Stadt der Säulen, also zu Gorgone, gab es noch mehr Eindrücke, nämlich die Abenddämmerung, dann Wüstenwind, der einen Zeltplan rüttelt und ein silberner Mond und Flüsse aus Sternen in der unendlichen Schwärze der Nacht leuchten. Also, okay, ich brauche hier irgendeine Szene des Nachts in dieser Wüste mit Zeltplan, der von so also kleinen Lampen beleuchtete Zelte irgendwo in der Wüste. Das fand ich toll. Ich brauchte also noch irgendwie einen Zwischenstopp, ja, mit so einem Karawanen-Feeling. Ja, wie hatte ich etabliert? Ich konnte eine bestehende Fraktion einsetzen oder eine neue Fraktion oder Kreatur einführen. Mir fiel in dem Moment allerdings keine neue Fraktion mehr ein und dachte auch, wir wollen es doch nicht so kompliziert halten. Von daher habe ich die Ghule wieder eingeführt. Mhm. Die leben eigentlich in der Wüste. Das sind eigentlich Wüstennomaden, die gar nicht zwangsläufig feindselig sind, sondern die aus ihrer Stadt vertrieben wurden von der Gorgone und jetzt eben in der Wüste ihr Dasein fristen müssen. Und dann gab es ein nettes Beisammensein bei den Ghulen in der Nacht, was bis so eine problematische kulturelle Reibung noch gab, weil nimmt man das Essen jetzt von den Ghulen an oder nicht? Aber man hat die vorherigen Probleme, die man hatte, eben in der Schule beigelegt und sich dann geeinigt. Und das war eine sehr schöne Szene, die großen Spaß gemacht hat. Ja, Eindrücke sind also auch Herausforderungen, sich was einfallen zu lassen, was draus zu machen.
Sie sind auf jeden Fall inspirierend genug, um auch auf Ideen zu kommen. Man hätte jetzt auch bei den Sternenbildern hätte man jetzt ebenfalls auch Sachen machen können, wie dass sich daraus ein Orakel ergibt oder eine Prophezeiung oder dass ein Stern besonders hell leuchtet und den Weg weist oder sowas. Ich glaube, da kann man schnell noch ein paar eigene Ideen einbauen. Plus natürlich die Ideen, die durch Spielzüge der Spieler kommen. Das bietet dann eben immer noch Möglichkeiten und Raum für Ideen.
Richtig.
Wenn man jetzt in der Stadt der Säulen selbst ist, wir haben ja die Gorgone als großes Monster. Es gibt dann noch diese ehemaligen Bewohner der Stadt, ja eigentlich nur so halbe Wesen sind. Also die springen dann auf einem Bein durch die Gegend und haben nur einen Arm und sowas.
Die habe ich übrigens nicht eingebaut.
Okay, das passte dann nicht zum Konzept.
Das passte nicht mehr rein. Ich hätte schon die Ghule, die in der Wüste lebten, und ich war von diesem. Die Stimmung schien mir nicht die richtige für einbeinige, hopsende Kreaturen.
Okay.
Wir waren da schon so ein bisschen mehr in düsterer Wüstenstimmung und ein bisschen weniger in Ray Harryhausens Claymatics-Wahnsinn. aber das ist okay. Ich glaube, den farblosen Mantel haben sie gefunden, aber nicht wirklich benutzt. Also es klingt komisch, weil es so ein kurz zwei Zettel sind, aber ich habe gar nicht alles gebraucht, was auf diesem Dungeon Starter drauf.
Ich glaube, das ist oft so, dass man hier eher so einen Strauß an Ideen bekommt und dann pflückst du erstmal das raus, was dir so gefällt. Aber trotzdem, die Stadt selbst, also das interessiert mich jetzt zum Beispiel. Wie hast du das denn gemacht innerhalb der Stadt? Also hast du dir Orte überlegt, die es da gibt? Also der alte Tempel, der irgendwie noch aufragt, der Säulenfriedhof oder die Krypten, wo die Ghule einst hier Hof gehalten haben oder sowas.
Das hätte ich machen können, sicher. Habe ich aber nicht, weil es war schon, glaube ich, 4 Uhr nachts oder so und wir wollten langsam. Wir hatten großen Spaß, aber wir kamen bereits mit einem Plan und ganz klaren Vorsatz, hier die Gorgone zur Strecke zu bringen. Also habe ich den Steingartenspielzug genommen, wenn du einen intakten Torbogen entdeckst, der einen Hof voller lebensechter Statuen führt. Und habe recht schnell, nach ein bisschen Umschreibung eben des Labyrinths aus Säulen, zu diesem Torbogen und diesem Hof intakten Statuen führen lassen, was sozusagen die Arena der Gorgone dann war. Viel interessanter fand ich, als die Stadt auszuarbeiten, fand ich es, die Gorgone auszuarbeiten. Denn die hat sehr interessante Beschreibung. Die ist eben nicht einfach nur der Statblock aus dem Monsterhandbuch, Handbuch aus dem Monsterkapitel, sondern die hat ganz eigene Instinkte und auch Spielzüge.
Die ist nämlich sehr auf Schönheit bedacht, weil sie selbst sehr hässlich ist, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, beziehungsweise sie möchte ihre Opfer in schöner Pose festhalten, mit ihrem versteinernden Blick. Und ihr Instinkt ist, die Eitlen und Törichten sammeln. Das ist etwas, das man nicht in dem Monsterhandbuch finden würde, aber das ist eben für dieses spezielle Monster eben ihr Instinkt. Und sie hat die Spielzüge begrüße die Störung. Das heißt, wenn die kommen, dann wird sie sich zeigen, sie wird die Leute begrüßen, sie wird sich freuen, dass sie da sind. Sie hat den hervorragenden Spielzug, schaue sie exakt richtig an, um eine schöne Pose festzuhalten. Das gibt mir ein bisschen...
Das gibt Raum, ne? Das ist, weil die ist ja nicht ungefährlich. Also das ist schon, versteinern ist ziemlich ärgerlich.
Ihre Besonderheit ist der versteinernde Blick. Und Dungeon World hat wenig dieser Save-or-Die-Systeme, aber ein versteinernder Blick ist ein versteinernder Blick. Ja? Aber sie wird ihn nur einsetzen, wenn sie denkt, die Pose ihres Feindes ist auch genau so, wie sie ihn haben will. Also kann ich so ein bisschen damit spielen, wann guckt sie jemanden wirklich an. Aber sie verfällt auch bei dem ersten Anzeichen klugen Widerstands in Rage. Das ebenfalls gut wie schlecht sein kann.
Ich glaube, das hilft dann eben auch, diese letzte Begegnung dann so ein bisschen zu dosieren, wie man das eben haben möchte. Ich sag mal so, wenn man nicht auf alle magischen Gegenstände zurückgreift, kann die Gorgone wahnsinnig gefährlich werden.
Definitiv, ja.
Das liest sich hier sehr heraus. Also ich finde die Idee aber sehr nett und das mag ich immer ganz besonders. Wenn die Monster ja kluge Instinkte haben und kluge Herangehensweise, die sie von anderen Monstern unterscheidet. Du könntest eben auch sofort versteinern. Aber nee, das ist ja nicht so interessant. Es ist ja viel interessanter, wenn sie eben wartet, bis der Ritter die Hab-8-Stellung eingenommen hat oder sowas. Und dann, der fehlt mir noch in meiner Sammlung.
Genau so, ja. Es geht ja auch immer davon aus, Dungeon World geht davon aus, dass wir nicht zum ersten Mal zusammenspielen, sondern wir haben ja die Bande untereinander. Die Gruppe hat ja schon diverse Abenteuer erlebt. Das ist zum einen, macht es den Einstieg schneller, zum anderen, wenn ich wirklich schon ein paar Abenteuer erlebt habe, kenne ich als Spieler ja schon die Marotten meiner Spieler. Ich weiß, welcher Zauber am Anfang kommt. Ich weiß, wie der Schurke sich bewegt und ich weiß auch, welche Waffen eingesetzt werden. Und die Gorgone ist verschlagen, furchterregend, intelligent. Ich kann sie halt eben auch genau mit allem, was ich als Spieler weiß, einsetzen. Ich weiß, ich kann genau mit den Spielern spielen und sagen, ja, sie hat nur darauf gewartet, dass du jetzt hier die Zaubererpose einnimmst. Um dann das hat die gebraucht. Da freut die sich jetzt über das, was du tust. Das ist sehr schön. Und was ich auch sagen wollte, ist diese Tatsache, dass die Gefahren besser sind, als einfach nur, sie werden dich umbringen. Das zieht sich durch die ganzen Dungeon-Start. Die Ghule zum Beispiel, die haben die Spielzüge jemanden geifernd anfallen oder etwas am Gelenk abreißen, aber auch fliehen, wenn du nicht mehr die Oberhand hast. Oder das Gift, was...
Das Gift ist toll, ja.
Das Gift ist toll, ja.
Das kennen wir auch aus Game of Thrones, kennen wir das auch.
Ja, Steinblut heißt das. Ich würfle gegen Konstitution, wenn es mich erwischt. Und bei einer 10+ verhärtet sich meine Haut. Und ich erhalte einmalig +1 Rüstung.
Das ist toll.
Wenn ich aber bei einer 7-9 oder einem Misserfolg, werden meine Glieder immer steifer, bis ich schließlich bewegungsunfähig werde. Das ist nicht so schlecht.
Das ist dann wiederum schlecht.
Und ich erinnere mich, dass einer unserer Spieler, ich glaube, es war der Magier oder der Kleriker, hatte dieses Gift bereits intus, als es zur Gorgone ging. Der war dann bereits verzweifelt und ich glaube, er ist am Schluss auch versteinert. Nicht durch Gorgone, sondern durch dieses Gift.
Ich hoffe, in der klassischen Lorne Greene-Position.
Aber selbstverständlich. Und dann muss man, nächstes Abenteuer müsst ihr herausfinden, wie er diesen Fluch brechen könnte, dieses Gift wieder brechen könnte.
Hervorragend, ja. Lucid. Das lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Was mich noch interessieren würde, ist, wie lange habt ihr denn an dem Dungeon Starter gespielt?
Wir haben spät angefangen. Wir haben an diesem Abend 2 Rollenspiele gespielt, glaube ich.
Das ist hardcore,
ja. Wir haben erst eine Runde One Ring gespielt.
Ja.
Und dann haben wir, glaube ich, so gegen 12 noch den Dungeon Starter in den Raum geworfen mit Charaktererschaffung. Und ich glaube, wir haben 4 Stunden gespielt.
Das ist interessant, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass so der Dungeon Starter wahrscheinlich dich so 2 bis 3 Stunden über den Spielabend trägt, mit einer Stunde Charaktererschaffung, je nachdem, wenn man noch irgendwie ein bisschen was erklären möchte, wenn man sich noch ein bisschen austauscht und noch vielleicht was zu essen bestellt oder so.
Ja.
Ich glaube, das kommt ungefähr hin, ne?
Kommt ungefähr hin. Man kann es eben weiter ausbauen. Also wir kennen das ja, früher haben wir uns ja auch mehr auf Rollenspielabende vorbereitet. Also ich zumindest.
Ja, keine Frage. Das macht ja auch Spaß. Auch wenn da wenig steht, das heißt ja nicht, dass du dich zurückhalten musst. Wenn du richtig tolle Ideen hast, was für Orte in der Stadt der Säulen sind oder sowas, dann kannst du die ohne Probleme da rein abbauen.
Ja, wenn ich Bock habe, mir vorher eine schöne Karte von einer Wüstenstadt rauszusuchen, irgendwo aus dem Internet. Oder ein paar Bilder zusammenzutragen, noch irgendwie ein paar Wüstenmonster aus meinem Lieblingsmonsterhandbuch irgendeinem anderen Spiels rauszuklauben, hält mich keiner auf. Im Gegenteil, ich kann es ausbauen, wie ich möchte, aber habe hier sehr schöne Anleitungen. Und was am Ende dieser 4 Stunden gab es einen wirklich schönen Endkampf,
wo die
Spieler sehr, sehr intelligent, das ist das Schönste an Gorgonen eigentlich, die Ideen auf die Spieler kommen, um diese Gorgonen zu besiegen, weil man kann sie ja nicht einfach angucken, man guckt die einen ja zurück an.
Das stimmt.
Da hatten wir dann eben mit den Und das ist immer der klassische, das sind der Oldschool-Anteil, finde ich, mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Du hast ja begrenzte Ressourcen und begrenzte Fähigkeiten, aber damit musst du dann irgendwie klug agieren, um das zu machen. Und bei uns war es so, der Magier hatte dann ein Feld der Dunkelheit über diesen Hof gelegt, sodass eben der Blick der Gorgone niemand treffen konnte, weil es war ja dunkel. Aber gleichzeitig hatte man Licht auf die Wurfdolche des Schurken gelegt. Oder der Schurke. Und die hatte dann diese Wurfdolche in die Gorgone geschleudert, sodass alle anderen dann mit ihren schweren Waffen sozusagen ein Leuchtsignal hatten, auf das sie angreifen konnten, ohne zu gucken.
Das müssen
aber alten Dieren, die müssen fragen, ja, aber Moment, in Dunkelheitszone funktioniert Licht gar nicht, dieses und jenes. Ja, ja, ne? Das mag ja alles sein, aber die Idee war gut, also haben wir das so gemacht und alle waren sehr froh.
Ich glaube, dass am Ende so ein Dungeon Starter durchaus reicht, um einen Spielabend zu füllen, aber der interessante Teil beginnt wahrscheinlich, wenn du darauf aufbauend weiterspielst. Sprich, nachdem die Gorgone besiegt ist und die Ghule wieder in ihre Stadt zurückkehren können, wird dann ein Ghul-Imperium entstehen. Was ist mit dem Gelehrten passiert, der eigentlich schon tot und mumifiziert ist?
Was ist mit der Gottheit, die jetzt vielleicht wieder ihre Stadt zurückbekommen hat? Oder?
Genau, was kann daraus passieren? Was ist mit der verschwundenen Prinzessin und so weiter? Das sind alles Bereiche, wo man dann darauf aufbauen kann als Spielleiter, wo man dann vielleicht auch sich noch Ideen aus weiteren Dungeon-Startern dann suchen kann und dann aufbaut. Auf jeden Fall hat man dann ein Wüstensetting innerhalb seiner Kampagnenkarte und ja, entweder könnte jetzt die Reise weitergehen, die Truppe steigt wieder auf ihre Pferde und reitet in das nächste verrückte Abenteuer. Oder man bleibt ein bisschen da und schaut sich an, wie die Charaktere die Umgebung verändert haben, nachdem sie die Gorgone besiegt haben.
Ganz richtig, ja. Wollen wir noch ein paar der anderen Dungeon Starter kurz vorstellen?
Das können wir gerne machen, ja.
Wir haben ja 20 Dungeon Starter übersetzt und rausgebracht eben. Etwas kritisiert wurde, glaube ich, das Format. DIN A4 quer, das war etwas unhandlich.
Da muss ich aber sagen, das war eine bewusste Entscheidung. Ich finde das toll, wenn du die aufgeschlagen vor dir liegen hast, weil mehr brauchst du ja als Spielleiter dann auch nicht an dem Abend. Wenn du das in einem kleineren Format machst, man hätte es auch in A5 machen können, aber dann wird die Schrift sehr klein und du musst die ja auf 2 Seiten haben. Ich finde das so eigentlich ganz nett. Das haben wir uns hier nicht einfach mal so in 5 Minuten ausgedacht.
Okay, jetzt haben wir Daniel genug agitiert und jetzt nochmal kurz Stadt der Säulen, was haben wir denn noch für Dungeon Starter? Was waren denn so deine Highlights noch aus diesem kleinen Band?
Allein aufgrund des Titels muss ich mich für Schloss Toten entscheiden. Geschrieben Toten, ebenfalls von Mark Teigert. Eines dieser schrecklichen alten Schlösser, die man besser nicht aufsuchen sollte.
Im Original heißt es, glaube ich, Castle Death.
Ich dachte, es wäre auch im Original Castle Toten.
Nee, es ist Castle Death und übersetzt von Aringa Voino in Schloss Toten. Also, die Übersetzung gefällt mir sehr gut. Ich bin für das erste Mal nicht an der Übersetzung von Dungeon World Material hier beteiligt gewesen, wirklich. Aber das waren sehr fähige Hände, die ich es abgeben konnte. Also lasst mal einen Daumen nach oben für Aringa da.
Ich mag übrigens sehr die Frage, seid ihr schon lange im Abenteuergeschäft? Ja, geht so.
Was ist denn in Schloss Toten los, dass du das so cool findest?
Erstmal ist natürlich interessant, alte Schlösser, in denen es eine Prophezeiung gibt über die Rückkehr eines rechtmäßigen Herrschers. Finde ich grundsätzlich interessant. Und wenn in dem Schloss dann noch ein Drache vorkommt, dann bin ich sozusagen auf der Stelle überzeugt. Jetzt kanntest du das Schloss sogar noch ein bisschen genauer und meintest, der Drache ist mehr oder weniger unschaffbar.
Ja, ich habe den Eindruck, wenn ich richtig gelesen habe, ist das quasi ein optionaler Gegner. Wir haben eben Skelette und Goblinschergen und einen Grottenschrathäuptling, der sich eben der Herr von Schloss Toten inszeniert. Aber im Keller sitzt Mordri Vauk, der Todesdrache. Und der hat 20 Trefferpunkte und ist immun gegen verschiedene Dinge und ist der wahre Herr von Schloss Toten. Und der ist eigentlich ziemlich unschaffbar. Der hat also die Fähigkeit, schwarzes Feuer zu speien. Und wenn er schwarzes Feuer speit, musst du Weisheit würfeln. Und bei der 10 findest du Deckung, die aber zerstört wird. Bei 7 bis 9 erleidest du Schaden. Und bei der 6 oder weniger verlierst du 2 Gegenstände und kriegst 2 bis 6 Schaden, weil der alles verbrennt. Also der ist für normale Abenteuer so gerade anfängt ziemlich unschaffbar. Aber das ist das Schöne, der sitzt im Keller und es ist überhaupt nicht klar, ob der überhaupt vorkommen wird in dem Abenteuer. Der ist da als Einfluss und wahrscheinlich kannst du ihn nicht bekämpfen und vielleicht bemerkst du ihn noch nicht mal. Das finde ich irgendwie sehr charmant.
Was hast du denn für einen interessanten Dungeon Starter noch?
Ich fand sehr cool das Mosasaurus-Opfer. Das Mosasaurus-Opfer fängt mit der Frage an, wen haben die Echsenmenschen entführt und weshalb verfühlt ihr euch verpflichtet, zur Rettung zu eilen? Am blutigen Strand wohnen die Echsenmenschen in so einer Bucht auf einer Vulkaninsel. Da wir wissen, dass du mit dem Champion der Echsenmenschen auf Leben und Tod dich duellieren musst wahrscheinlich und so weiter. Und am Schluss taucht dann eben der Mosasaurus auf, ein riesiger Leviathan, ein Monster. Und es gibt dann eingebaut noch ein extra...
Die Muschel, der Gegenstand?
Nein, die meine ich nicht. Ich meine die Spielzüge, der Kampf gegen echt fette Monster. Das ist dann eingebaut von Dias Adamski, wo dann eben nochmal ein eigenes kleines Kampfsubsystem draufgesetzt wird, wie es ist, wenn man eben, wie die Monster so groß sind, dass man auf diesen Monstern herumklettern muss, um sie zu besiegen.
Fantastisch. Erinnert nicht zuletzt an Shadow of the Colossus, das Computerspiel, oder auch Dark Souls oder Demon's Souls.
Ja, ganz genau. Und so in dem Mosasaurus-Abenteuer noch mit drin. Das hat mir sehr gut
gefallen. Ich hab's gerade vor mir aufgeschlagen, weil ich kann ja auch nicht alle Sachen kennen hier. Die Muschel ist schön, in die man hineinbläst und dann kommt der Mosasaurus. Aber sollte der Mosasaurus kein Opfer vorfinden, wird er nicht erfreut sein.
Ja.
Ich kann mir das vorstellen, ja. Ja, außerdem gab's noch sogar einen sehr Cthulhuiden Dungeons. Das war, meine ich...
Die verfluchte Insel, meinst du?
Ja, genau, die meine ich. Das war dann tatsächlich so ein bisschen Ruf des Cthulhu und Dagon. Diese, ja, da ist auch der Avatar des Cthulhu zu sehen und so. Genau, Seite 24.
Ja, mit so Eindrücken wie zyklopische Türme aus schwarzem und grünem Stein, eine unerwartete riesige Krötenstatue aus Onyx, die Klinge von Relier haben wir da, eigenartig Portal, Kultisten, Riesenkrabben. Und den
tiefen Wesen, genau. Also das funktioniert auch gut. Ist natürlich eine völlig andere Story auch, als jetzt zum Beispiel die Stadt der Säulen oder sowas.
Ganz, ganz verschiedene Stimmungen und Settings. Das geht eben von Elfenwäldern, Zwergenminen, einer großen, flachen See, in dem eben Leute auf so kleinen Booten umherziehen und wie Froschmenschen wie leben.
Es gab auch so märchenhafte Sachen, der Wald, der träume genau, Wald, Märchen, meine ich.
Es gibt eben so die Kanäle und Gänge unterhalb einer Metropole. Es gibt so vereiste nordische Settings, wo auch die Leute eben entsprechend nordische Namen haben und Riesen und Vulkane irgendwie eine Rolle spielen. Oder Schlangenmenschen-Tempel irgendwie im Dschungel. Piratenabenteuer. Es gibt also eine ganz, ganz große Bandbreite an verschiedenen Styles, die man da bedienen kann.
Ein Strauß an Möglichkeiten.
So ist es.
Okay, ich glaube, wir haben uns ausführlich mit den 20 Dungeon Starter beschäftigt, wie man so einen Dungeon Starter auch benutzt. Wenn da noch Fragen aufgetaucht sind, gerne in die Kommentare schreiben. Wir beantworten das gerne, können das auch gerne dann in der nächsten Folge oder in einer späteren Folge nochmal aufgreifen, können nochmal einen anderen Dungeon Starter uns vornehmen. Was ich zum Beispiel sehr schön fand, war, dass der Autor von Dunfell Town...
The Foulness That Came to Dunfell Township. Da freuen wir uns schon auf die Besetzung des Titels.
Ja, das stimmt, ja. Aber da hat sich der Autor zum Beispiel gemeldet, da hat wohl irgendjemand gesagt, dass wir das besprochen haben im Podcast und er fand das cool und wird sich auch über eine Übersetzung freuen. Jetzt sind wir aber gerade dabei herauszufinden, wie man das am geschicktesten macht, weil das sind so mini, also der hat leider auch nur einen. Also ich dachte, der hätte vielleicht schon ein paar Molly mehr
Jeffrey
geschrieben.
Ist das, ja.
Genau, dann hätte man die zusammenfügen können. Leider hat er nur einen bisher geschrieben und jetzt sind wir am überlegen, wie wir das am geschicktesten machen, weil ich finde den nämlich auch ziemlich cool. Der hat auch einen sehr schönen Zeichenstil.
Sehr gut,
ja. Ja, also das kann was. Vielleicht ergibt sich da was und dann können wir den vielleicht auch nochmal besprechen, weil der ist, das macht also auf jeden Fall Spaß.
Wenn ihr Interesse an Dungeon Startern habt, mir gerne mehr sehen würdest, lasst es uns wissen. Wir brauchen also auch euer Feedback von dem, was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger, damit wir uns da dann schon
können. Ja, genau. Es kann ja auch sein, dass eben mehr Dinge in Richtung der Aschekönigin zum Beispiel gefordert wird. Also, dass man mehr etwas ausgearbeitetere Abenteuer haben möchte. Auch ein interessanter Bereich. Gucken wir mal. Jedenfalls haben wir damit die Dungeon Starter abgeschlossen und können dann einen Blick werfen wieder auf das Regelwerk. Und da schauen wir dann beim nächsten Mal rein und gucken dann, was da unser Thema sein wird, denn mir fällt gerade nicht ein, wo wir stehen geblieben sind. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Sehr gut.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Tschüss, tschüss, tschüss. Macht's gut.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la Chute de la Tête du Roi. Ja. Vielen Dank, das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.